DR Power Equipment has given homeowners the power to do more with powerful field and brush mowers capable of clearing acres of grass and brush. Trimmers that deliver up to 5 times more power than any ordinary handheld model. And chippers that turn nuisance brush piles into beneficial mulch. Start doing more this season with equipment from DR Power. Visit drpower.com today and shop the sale.
Bonjour, bonjour, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alman, Alman, Arabica, Arabica. Heute im Doppelpack sind wir beide eigentlich immer noch alleine da. Hallo Karl.
Hallo.
Ich versuche mich heute mit konfusen Aussagen irgendwie in den Vordergrund zu stellen.
Ich möchte anfangen mit einer Aufforderung an alle Zuhörer und Zuhörerinnen des Podcasts. Bitte aufzuhören, mich in meiner privaten Rundfunkübertragung auf twitch.tv damit zu belästigen, dass ich doch mal einen Wrestling-Stream machen soll. Weil das ja reichweitentechnisch so gut funktioniert.
Warte mal, ein IRL-Wrestling-Stream oder solltest du WWE anspielen?
Nee, die ganzen Pissnaken sind jetzt bei mir und schreiben dann sowas wie, hey Karl, sprich doch mal über Wrestling. Und ich dann so, was willst du damit? Und dann so, Omega kick weh, es funktioniert ja so gut von der Reichweite. Ja, sehr witzig. Da hast du mal zwei erwachsene Menschen im Alter, wo normalerweise auch eine saftige Midlife-Crisis von Möglichkeit wäre. Ihr solltet froh sein, dass wir jetzt nicht in dem Alter mit den Möglichkeiten, die wir haben, uns ein Cabrio kaufen und sagen, ich mache jetzt IRL-Videos.
Also ganz ehrlich, zur Strafe gibt's heute einen exklusiven Wrestling-Podcast, würde ich sagen.
Ich habe Raw noch nicht geguckt. Ich könnte noch nicht mal, wenn ich wollte. Wir können Wrestling und Arbeiterschutz verbinden. Und zwar wurden letzte Woche
Leute gekündigt,
irgendwie 20 Leute oder so entlassen. Und wenn man sich so ein Stück weit auskennt, wie in Amerika Anstellungen funktionieren, dann weiß man, was das für eine beschissene crazy, Grundsituation ist, weil die absolut null Absicherung haben. Whatsoever.
Ja. Aber das ist so nochmal eine herausragende Situation, die den amerikanischen Arbeitsmarkt so richtig zu einem Clusterfuck macht. Ne? Also dieses allgemeine, wenn du einen Job hast, der irgendwie eine Befristung hat, irgendeine Befristung oder der nicht mal unbefristet ist, ja, du kannst innerhalb von einer Woche gekündigt werden. Wenn du lange da bist, gibt's vielleicht eine Abfindung. Ne? Ja. Oder wenn du für den öffentlichen Dienst arbeitest. Aber ansonsten, bei allem anderen, ja, go fuck yourself.
Und Wrestler sind ja in so einer...
Unabhängige Entertainer.
Ja, wie unabhängige Contractor oder so nennt sich das. Ja,
also UFC das auch macht, weißt du?
Die kriegen wöchentlich Kohle, ne, aber auch nur, wenn sie, ich glaube, einige nur, wenn sie dann auch wirklich aktiv sind. Und alles, sämtliche Aufwände müssen selbst bezahlt werden. Also die Reisen, crazy. Die Unterkünfte, die Verpflegung... Die
Ärzte Pay maybe sogar. Hängt davon Vertrag ab, ob Ärzte
mit. Ich glaube, das mit ärztlicher Versorgung ist seit Mr. McMahon
weg ist,
sehr viel besser, ne? Aber es ist wirklich eine Katastrophe. Und ich meine, wenn es jetzt so ein Wrestler trifft, der vorher ein paar Millionen verdient hat, dann wird das jetzt nicht so schlimm sein. Aber wenn das jetzt jemanden trifft, der in einem Friseursalon arbeitet, dann kann das existenzielle Krisen hervorrufen. Deswegen sollten wir froh sein, dass wir den wenigen Arbeiterschutz, den wir in Deutschland haben, tatsächlich genießen. Ne?
Tatsächlich, ja. Da sollte man immer wieder mal einen positiv Wert drauf legen, dass das halt nicht so einfach. Also das geht auch viel zu einfach, muss man sagen. Ne, besonders im Rahmen Probezeit und so. Und am Ende des Tages ist es irgendwie möglich. Ne? Aber es ist zumindest nicht so extrem wie in den United States of America.
Alter, ich hatte gestern den Fiebertraum der Fieberträume.
Oh no.
Also wirklich, wirklich.
Hast du geträumt oder warst du wach?
Nee, es war, ich weiß es nicht. Um genau zu sein, weiß ich es nicht. Und wenn ich dir sage, was passiert ist, dann wirst du mir erstmal initial nicht glauben. Ich habe bis heute Morgen 6.30 Uhr meiner Zeit im Internet mit einem FDP-Politiker debattiert. Nee.
No way, hast du never.
Der unbedingt mit mir debattieren wollte.
Hast du es im Stream gemacht? Hast du heute Morgen bis um 6.30 Uhr gestreamt?
Es lief ein Stream, es war nicht meiner, aber es war
okay.
Die ganze Truppe um Dara, Grüße gehen raus, die so immer, ich spreche mit AfD-Wählern und so, weißt du das? Wenn die so diese TikTok-Dinger machen, wo die sagen, ey, wenn ihr mit mir hier sprechen wollt und die AfD wählt oder was, oder FDP oder was auch immer, dann kommt zu mir und debattiert mit mir. Mhm. Und der hat dann, da bin ich, ihr fragt bitte nicht wie, es muss ausgerutscht sein oder so, bin ich da reingeraten, auch unabhängig von meiner Übertragung, und dann habe ich wirklich, glaube 5 Stunden lang oder 6 Stunden lang mit einem FDP-Politiker gesprochen und debattiert.
Ach,
und es hat mich gebrochen. Also es hat mich tatsächlich gebrochen. Es war.
Das ist ja eine Psychose. Also das da kann ich ja jetzt schon sagen, dass. Oh Gott, hat es was gebracht? Weißt du, warum es
eine Psychose war?
Hm,
weil der Typ legit auf unserer Seite ist. Also der ist legit jemand mit einem guten Herz gewesen, der dann aber immer, wenn es dann darum ging, aus seinen Wünschen auch so ansatzweise sinnvolle Forderungen zu machen, hat er in die Scheiße gegriffen. Also das war wie so ein Furby, der, wenn er frei sprechen darf, sagt er einfach so korrekte Dinge. So denkst du so, ja, voll der Atze,
Alter. Also der sagt dann sowas wie, ja, wir müssen unbedingt die Arbeitnehmer irgendwie, also die Arbeitnehmer ist wirklich natürlich total doof, dass das alles so läuft. Das heißt, wir müssen unbedingt die Arbeitgeber fördern, damit die Arbeitnehmer auch was kriegen.
Weißt du, Zitat. Sogar Zitat. Genau das wird gebracht. Und
ja. Oh no. Oh no. Ich weiß nicht, ob ihr noch Karl hört. Oh, Sid. Ich höre ihn auf jeden Fall gerade nicht mehr. Und Karl hat mir vorhin davon erzählt, dass er leidenschaftlich viele Bluescreens hat gerade. Oh nein, jetzt sind wir in der Aufnahme. Karl hat in der Aufnahme einen Bluescreen gekriegt. Hat er sein Handy angesteckt? Oh nee, ey. Oh nee, Karl hat gerade in der Aufnahme einen Bluescreen bekommen. Oh no. Oh Gott. Oh nein. Ja, jetzt bin ich ja auf. Jetzt weiß ich auch nicht, wie es ausgeht. Oh, das ist ja schlimm jetzt. Jetzt weiß ich, das ist ja auch schlimm für alle Beteiligten. Ich weiß jetzt nicht, wie es ausgeht. Ihr wisst es nicht. Ich bin nicht, wir sind alle aufgeschmissen jetzt. Oh nee, ey. Und ich sitze hier, ich kann euch aber sagen, das ist jetzt wirklich voll Impro. Er hat mir vorhin dann noch erzählt, wir hatten ein sehr langes Vorgespräch heute. Und er hat mir vorhin davon erzählt, dass er Probleme mit Bluescreens hat. Er ist gerade rausgefallen. Oh nein, Karl ist aus dem Podcast gefallen, Chat. Ich sage Chat, Zuhörerinnen und Zuhörer. Er ist aus dem Podcast rausgefallen. Ja, jetzt muss ich warten, bis er wieder da ist, ne? Was machen wir in der Zeit? Suche ich mal irgendwas raus jetzt hier. Ne? Lass uns doch, nee, ich wollte eigentlich mit Karl über Friedrich Merz reden. Ich kann nicht mit euch über Friedrich Merz reden, wenn Karl nicht da ist. So, da sind wir wieder. Wir hatten kurze technische Probleme.
Ja, aber ich weiß, was ich gesagt habe, ich mache einfach direkt weiter.
Also, mach weiter.
Wie gesagt, der Typ war wie so ein Furby, der, wenn er frei sprechen konnte, hat der komplett korrekte Sachen gesagt. So, ja, wir müssen das soziale Auffangsystem verbessern. Du hast den aufgezogen, hat er gesagt, und das machen wir, indem wir Sozialleistungen kürzen. So, okay. Also weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll.
Ja, ja.
Und das ging über 6 Stunden. Ich habe es über alle mir zur Verfügung stehenden Hebel probiert, wirklich.
Oh, das ist ja, weißt du, das ist so ein Stream, wo du dicke Beine kriegst.
Ja.
Weißt du, so, du kriegst so dicke Beine.
Ich habe schon dicke Beine.
Ja, dickere Beine, meine ich.
Ich habe wirklich schon dicke Beine und das ist wirklich, also die sind noch dicker geworden dadurch. Aber das ist auch der Grund, warum ich das auch wahrscheinlich einfach gänzlich aus meinem Content streichen werde, weil mich das einfach nur fertig macht, ne? Mit anderen Menschen reden.
Ja. Ich bin allgemein, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du so AfD-Überzeugungsgespräche hast, finde ich das regelmäßig mal ganz interessant, weil das einen guten Einblick darum gibt, warum man nicht mit denen reden sollte, weißt du? Das ist ganz, oder warum man nicht den zumindest das Mindset haben sollte, dass man da irgendwas erreicht, ne? Weil das gibt ja auch noch viele Leute, die sagen, oh, du kannst ihn zurückholen, kein Problem. ist nicht so, ne? Und da muss ich sagen, finde ich das immer ganz angenehm, aber grundsätzlich so wenig wie nötig und so wenig wie möglich und so viel wie nötig, würde ich eher sagen.
Ja, und da sind wir ja direkt beim Thema, was einen guten Einstieg, glaube ich, bietet. Hm. Kann man das jetzt überhaupt noch machen? Jetzt, wo man dann auch Gefahr gerät, vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden, wenn man das macht.
Weil die Zuhörerinnen und Zuhörer direkt rechtsextrem. Ja, klar.
Naja, das ist interessant. Also wenn du Teil einer rechtsextremen Organisation bist, ne, oder diese Parteien wählst, also Wähler und Wählerinnen der NPD damals zum Beispiel, die standen auch unter
Verfassungsschutzbeobachtung.
Ne? Also,
ja.
Meine gut, das wird jetzt bei, keine Ahnung, 15 Millionen Deutschen ist das ein bisschen schwierig, aber also unmöglich wäre es nicht.
Nee, es könnte sein, dass du der eine bist, ja, dass der Verfassungsschutz da reinhört. Aber das stimmt, ja. Also wenn du auf das feststeht, jeder, der mit einem AfD-Funktionär oder einem AfD-Politiker spricht, wird aufgenommen in dem Moment. Also sollte sich datenschutzrechtlich auf jeden Fall bewusst darüber sein, dass er in dem Moment vielleicht aufgezeichnet wird.
Ne? Könnte legal aufgenommen werden, ja.
Und das gilt jetzt eben für jeden. Könnte
sehr realistisch sein, ja. Das gilt jetzt eben für jeden. Das gilt für Kommunalpolitiker, das gilt für Landesverbandspolitiker, für Bundespolitiker sowieso. Wenn die wollen, dann können die das jetzt alles überwachen. Ne? Die können dir da reinkicken. Und das ist schon interessant.
Absolut.
Ne? Also das ist schon eine interessante Dynamik. Ich fand das Witzigste, was ich letzte Woche oder diese Woche seit dieser Einstufung vom Verfassungsschutz von der AfD als rechtsextrem, seit ich das bekommen habe, ist, dass man denen trotzdem noch die Bühne im Öffentlich-Rechtlichen gibt, sich da zu rechtfertigen.
Ja, es ist wild.
Das fand ich absurd. So, ich habe Beatrix von Storch und Tino Chrupalla gehört, die sich jeweils wirklich ausreichend dazu positionieren durften. Und das Absurde ist, die Beatrix von Storch wirkte da sogar als wie der vernünftige Part. Hast du das gesehen?
Nee, das habe ich nicht gesehen, aber da erzählen. Also
die sind ja gut auf diesen Moment vorbereitet gewesen innerhalb der AfD. Ne? Also die wussten ja, das wird passieren, wir werden eingestuft werden als rechtsextrem. Und
weil wir rechtsextrem sind.
Richtig, ja.
Das okay.
Bekommt, wenn man ein Faschist ist, dann irgendwann. Das ist wie der Kangal im in der Schafsherde.
Ja.
Du versuchst dich bestmöglich irgendwie zu verstecken, aber irgendwann wiegst du halt 70 Kilo und dann, was willst du machen? Irgendwann kriegen die Schafe das mit, dass du halt ein Kangal bist. Und
ja.
so in etwa ist es mit der AfD, die haben sich ja gut drauf vorbereitet. Und die Moderatorin des ARDs, die hat immer so ein bisschen versucht, diese moralische Schiene zu fahren. So, ist es so, jetzt haben sie hier diese Aussagen getätigt und diese Person aus diesem Kreisverband hat Folgendes gesagt, so diese typische AfD-Zitatliste, ne? So,
ja.
Rainer Weischecker aus Mecklenburg-Vorpommern hat 2014 Folgendes gesagt. So, was sagen
hat
Sie
den
dazu?
Hitler groß gemacht, ja.
Und Beatrix von Storch hat da bedauerlicherweise wirklich ziemlich souverän darauf reagiert, was absurd ist, wenn ich Beatrix von Storch und souverän in einen Satz packe, aber die wurde da echt gut gebrieft. Die hat einfach nur gesagt, ja nee, also hier geht es ja um die Rechtsstaatlichkeit. Und die rechtsstaatlichen Bedenken, die wir als AfD haben, ist, dass wir gegen auch die Einstufung als Verdachtsfall juristisch vorgegangen sind. Und unsere Forderung bei diesem juristischen Vorgang war es, dass wir bitte offengelegt bekommen, was uns vorgeworfen wird und dass wir uns dann dazu äußern dürfen. Und das wird uns verwehrt. Und ich denke mir so, wow, alle, die das gerade hören und so ein bisschen Verstand haben, wissen, dass das einfach gelogen ist. Die wissen, dass das komplett gelogen ist, aber der Uninformierte, der hört das und denkt, wow, ist das vernünftig.
Ja, ja genau. Ja, das ist, also ich teile übrigens die Frage danach, wie kann es sein, dass eine Gruppe von, ich meine, der Grund ist mir eigentlich auch klar, aber wie kann es sein, dass selbst kurz danach nochmal ganz panisch nach Statements von Rechtsextremisten gefragt werden muss? Das Ding ist, man würde wahrscheinlich bei Lanz niemals erwarten, dass jemand von der Heimat sitzt und gefragt wird, wie seine geopolitische Einschätzung zum Nahen Osten ist jetzt zum Beispiel. Ja? Das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil die Leute wissen, okay, das ist eine rechtsextreme Gruppe, die ist offen rechtsextrem, die sind nahezu fast verboten worden, wenn sie nicht so irrelevant wären. Ja? Die haben eine Parteifinanzierung entzogen bekommen, das würde nicht passieren. Aber das ist jetzt, wir spielen jetzt auf demselben Spielfeld. Ne? Das ist the same shit jetzt. Wir müssen anerkennen, dass die Heimat und die AfD sich jetzt in einem ähnlichen oder gleichen Moment befinden oder in einer gleichen Situation. Abgesehen davon, dass die AfD noch nicht die Parteifinanzierung verloren hat. Und ich bin sehr gespannt, wie der Journalistenverband, der hat ja auch schon gesagt, wir müssen das jetzt ändern, Einfluss auf die öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben wird. Um den eventuell nochmal zu sagen, Alter, wir sollten das vielleicht jetzt nicht, also wir sollten das jetzt nicht tun.
Also ich,
es gibt, wir es sollten gibt, die nicht weiter plattformen.
Es gibt derzeit drei Parteien, die als gesichert rechtsextrem eingestuft sind. Drei Stück. Mhm. Ja, das ist die AfD, dann ist es die NPD.
NPD und die und alte... Achso, du meinst die aktuelle Partei?
Genau, aktuell. Ja. Ne? Früher, ja. Früher war es noch DVU, Schildpartei, ja. Republikaner und so. Das.
Korrekt.
Aber,
korrekt.
Derzeit sind es diese drei. Und jetzt, ja. und jetzt stelle man sich mal wirklich vor, wenn man NPD oder Dritte Weg Politiker irgendwie öffentlich-rechtlich stattfinden lassen würde, da ja, wird doch jeder mit auch nur ein bisschen Grips wird doch sagen, das kann doch nicht wahr sein.
Ja.
Das ist doch unmöglich. Und auch in der Vergangenheit ja. war das undenkbar. So, wenn du eine Partei hast, die gesichert verfassungsfeindlich ist, dann kriegt die doch keine Werbeplattform im Öffentlich-Rechtlichen. Das widerspricht doch dem Bildungsauftrag. Dem Grundauftrag, ja. die Verfassung zu wahren, das Grundgesetz ja. zu schützen, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Also, das ist doch, ja. selbst aus einer sehr bürgerlichen Perspektive ist das doch etwas, wo die Leute mit dem Kopf schütteln sollten.
Ja, naja, das ist halt, jetzt ist halt das Problem. Na, das ist, man könnte jetzt meinen, diese Einstufung hat eine Konsequenz, aber für die Wählerinnen und Wähler hat das halt keine Konsequenz. Und das kann auch keine Konsequenz haben, weil wir beide zum Beispiel mit einer Zielgruppe, die schon sehr klar darüber Bescheid weiß, was das für Leute sind, die machen einen Surprise Pikachu Face und denken sich, ach nee, wirklich, die sind rechtsextrem? Wer hätte das gedacht? So, dass wir wissen das halt und die Leute, die wählen, die wissen das halt auch. Ja. So, der Grund, warum jetzt nicht das passieren wird, was eigentlich passieren sollte, nämlich dass Leute zu Tausenden, zu Zehntausenden diese Partei nicht mehr als wählbar erachten, passiert halt nicht, weil die Leute sich mit rechtsextremen Gedankengut halt fein gemacht haben. Das ist, die sind halt, die sagen halt, ja, nö, ich genau deswegen wähle ich die ja. So, und dann, okay, alles klar. Ja, dann Prost Mahlzeit. Das ist jetzt nicht das, was passiert. Das, was passiert, ist, dass die Leute jetzt halt aus Trotz sagen, ja, jetzt will ich sie halt extra. Ja gut, alles klar. Ich hatte selber einige von diesen Spezies in meinem Livestream, wo Leute halt vorbeikommen und sagen, ja, mir ja, dass ich rechtsextrem bin, jetzt will ich die halt extra. Ja, dann bin ich halt rechtsextrem. So, Alter, was? Hartmut, bist du völlig fertig mit der Welt oder was?
Ja, den Patrioten Helmut, der sich dann hinstellt und sagt, wird der Bürger unbequem, ist der eben rechtsextrem. Die hast du natürlich. Und wie gesagt, so, wir sind ja alle auf einem höheren Aufklärungsstand. So, bei uns ist das, also auch bei unserem Publikum ist das jetzt keine riesige Überraschung, dass legit einfach so ein Surprise Pikachu Face oder Postillon eben eine Verfassungsschutz stellt fest, Wasser ist gesichert.
Wasser nass. Ist nass.
So, ja.
Sehr gut.
Sehr gut. I get it. Und wir wissen auch, dass das eben kein Hindernis ist für die Leute, die AfD zu wählen, sondern eher ein Grund. Ne, die Leute wählen ja die AfD nicht trotz dessen, dass sie rechts ist, sondern weil sie ist fremdenfeindlich. Das ist der Grund, warum die Partei wählen. Aber viel wichtiger als die Reaktion oder die Handlungen aus der Wählerschaft ist ja der Umgang der Presse damit. Ich finde, die Medienlandschaft hat jetzt einfach eine Verantwortung, die sie zu erfüllen hat. Und diese Verantwortung ist eben nicht vom Verfassungsschutz festgestellt, verfassungsfeindliche Menschen dort ihren Quatsch verbreiten zu lassen.
Ich bin sehr gespannt, ob sich das ändern wird. Ich würde dem Ganzen ein bisschen Zeit geben, weil die müssen ja auch ihre Instrumente neu justieren. Da werden jetzt Leute in Beiräten drüber beraten. Der Journalistenverband hat ja Empfehlungen gegeben, das nicht mehr zu tun. Und ich bin gespannt, welche Öffentlich-Rechtlichen da jetzt darauf eingehen und sagen, hey, so und so sieht's aus. Das ist eher so ein To-Do für die Zukunft.
Ja, und wenn der Öffentlich-Rechtliche das macht, dann ist ja klar, dass Springer und News dann zur exklusiven AfD-Plattform werden versuchen als Unique Selling Point dann das zu zeigen, genau, was das Öffentlich-Rechtliche verbietet.
Das können sie ja machen. Das spricht ja nur gegen die. Also das spricht ja nicht, das ist ja nicht etwas, der Selling Point, okay, können sie ja machen. So, bei News kannst du ja schon allgemein sagen, okay, der Drops, das ist ja klar, dass das so passiert. Das ist ja jetzt schon so. Aber mir geht es ja um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ne? Das ist wichtig, dass das da nicht passiert. Oder dass es da Änderungen gibt im Zusammenhang mit der Berichterstattung. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Alles andere, mein Gott, private Medien kannst du eh nicht kontrollieren. Ne? Also was heißt nicht kontrollieren, kannst du nicht. Hast ja die haben ja den Klickanreiz. Da geht's ja darum, oh, die Headline, die wird jetzt aber geklickt, wenn ich sage, der Verfassungsschutz sollte sich mal schön warm anziehen, wenn der Bernd Höcke dann jetzt auf Social Media schon warnt, dass die dann auf der Liste steht. Die sollen sich mal schön warm anziehen, das kann ich in die Headline reinschreiben.
Ja, also spaßig fand ich die Forderung von den ganzen Pfeifen, die gesagt haben, ja, nee, also ich persönlich vertraue dem Verfassungsschutz nicht. Ich möchte diese 1100 Seiten selbst und eigenständig lesen und die Argumente prüfen und dann zu einem eigenständigen Entschluss kommen.
Können Sie ja auch. Tatsächlich können Sie das auch. Sie können ja schon mal anfangen mit dem gesicherten Verdachtsfall, der ist 1000 Seiten lang vom Verfassungsschutz, netzpolitik.org. Einfach die 1000 Seiten angucken und dann können Sie sich ja schon mal ein erstes Bild machen.
Ja.
Die kannst du jetzt lesen, die sind da. Also der vorherige Bericht ist ja öffentlich.
Ja.
Ne? Und da kannst du.
Der hat übrigens reingucken. Genug Kirschen drin, wo sämtliche Leute, die sich damit beschäftigt haben, gesagt haben, eigentlich ist das schon ausreichend für eine Sicherung.
Ja, also das, eine Sicherung, genau.
Korrekt. Man hat über den dritten
Deswegen kann Weg, man den lesen, ja.
Man hat über den dritten Weg sehr viel weniger. Ne? Beim dritten Weg steht drin, ja, ich meine, guckt euch die Leute an. Das ist legit alles, was da drin steht quasi.
Ja. Martin Sellner ist ein Vollidiot, steht da drin.
Martin Sellner ist, glaube ich, ich glaube, Martin Sellner würde vom dritten Weg verprügelt werden.
Ja.
Ich glaube, Martin Sellner würde vom dritten Weg einfach schwul genannt werden und dann zusammengetreten. die haben es nicht so mit den Identitären.
Fazit, ich will da mal so ein Fazit hintersetzen. Also wenn es solche Leute gibt, die sagen, ey, trau ich mich, ich muss sie selber lesen, können sie gerne machen, können sie nur für den aktuellen Bericht nicht machen, aber das wird früher oder später auch geleakt werden und dann kann man das auch tun. Fazit ist, wir müssen auf jeden Fall darauf hoffen und darauf warten, dass der journalistische Standard die aktuelle Einordnung auch abbildet.
Genau.
Das ist das, was wir haben. Was wir aktuell auch haben, sorry, ich wollte den Übergang machen, aber du kannst gerne
noch sagen. Nee, mach ruhig den Übergang.
Was wir aktuell auch haben, ist kein Bundeskanzler.
Das ist frisch quasi, die News.
Das ist ultra heiß aus der Maschine. Wir haben keinen Bundeskanzler, weil Friedrich Merz, oh nee, der hat's nicht geschafft. Oh nee, Friedrich Merz hat's nicht geschafft. Friedrich Merz ist nicht Bundeskanzler geworden.
Hätte 316 Stimmen kriegen müssen. Ich glaube, er hat
nur 310 bekommen oder so. Er hat
310 bekommen und SPD, CDU sind 326. Also es war eigentlich eine sehr sichere Angelegenheit. Der Merz sah auch sehr sicher aus. Er hat, glaube ich, schon einen Halbharten drin, weil er endlich Bundeskanzler wird, auch offiziell. Er wird offiziell dann auch zum Bundeskanzler gekürt. Er hat, glaube ich, auch mit einer Krone gerechnet, glaube ich, mit so einem kleinen Zepter. Und dann
ein Zepter und eine Krone und so einem kleinen Mantel. Zu kleiner Mantel.
Und dann hat die Klöckner gesagt, nee, also... Tut mir leid, Herr Merz, aber das leider haben wir hier 6 Stimmen zu wenig. So, und jetzt haben wir zwei Wochen.
Ich muss sagen, das ist halt. Oh,
ist noch nie passiert übrigens.
Doch, warte mal, es gab noch nie einen Bundeskanzler, der nicht im ersten Wahlgang gewählt wurde?
Ist noch nie passiert. Nee, noch nie.
Okay, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Aber natürlich, ja. Sonst hätte man gesagt, ey, ja, hier, wie damals bei... Aber es ist einfach noch nie passiert.
Das ist wirklich so, wenn man...
Das ist ein First.
So, die haben ja einen Koalitionsvertrag unterschrieben. Ne? Da steht ja drin, ey, ja, wir einigen uns darauf. Und wenn man sich dann so in der Koalition auf etwas einigt, dann... selbst die FDPler haben Olaf Scholz ihre Stimme gegeben in der Ampelregierung, ne? Und auch andere Kontroverse, die erste GroKo irgendwann war mal ein riesiger Skandal, wenn man so gedacht hat, ey, das könnte in die Hose gehen, weil die sich ja gar nicht so einig sind. Und es lief alles reibungslos. Nur in diesem Fall jetzt, hier gerade in diesem Fall, Herr Merz hat, da haben wirklich Leute gesagt, nö, also ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, ich stimme hier nein.
Von der SPD, wohlgemerkt.
Mutmaßlich. Ne? Ne? Können ja auch CDU
also gewesen natürlich.
Sein. Ich glaube auch,
ja, nee.
Armin Laschet. Ich glaube, Armin Laschet hat auch gesagt, nee.
Also ich sage, Armin Laschet, hat Olaf Scholz schon abgestimmt?
Olaf Scholz hat mit Sicherheit auch für Nein abgestimmt.
Na, 100%ig hat für Nein abgestimmt. Ich sage ganz ehrlich, Lars Klingbeil hat die Verhandlung, fand die so scheiße, der hat auch mit deinen gestimmt.
Lars Klingbeil, glaube ich, finde es ein bisschen zu geil, dass er Vizekanzler wird, als dass er da
jetzt. Nee, ich sage, Lars Klingbeil finde es so geil, dass er Vizekanzler wird, dass er mit deinen gestimmt hat, weil er eigentlich Kanzler werden wollte.
Ja, ist auch, ja gut, das kann auch gut sein. Aber es ist jedenfalls ein historischer Ereignis. Und das Witzige ist, jetzt, dadurch, dass das noch nie passiert ist, hat man noch niemals die Möglichkeit gehabt, darüber zu reden, wie unsinnig dieses Verfahren überhaupt in Gänze ist. Weil, ja. Was jetzt passiert, ist das Folgende. Also ihr fragt euch jetzt, okay, Bundeskanzler konnte nicht gewählt werden, was passiert denn dann jetzt? Ne? Weil da muss doch irgendwie, also irgendeine Handlungsabfolge muss doch geben. Wenn ich das richtig verstanden habe, und bei Gott, ich glaube, ich habe es nicht richtig verstanden, weil das hört sich echt Quatsch an, haben die jetzt 2 Wochen Zeit, so viele Abstimmungen wie möglich zu machen. Also die können jetzt einfach immer wieder aufs Neue abstimmen, so lange, bis es passt. Und sollte das nicht passieren,
kommt die einfache Mehrheit.
Reicht oder? Auch eine einfache Mehrheit.
Ja,
und sollte das nicht passieren, kann der Bundespräsident einfach sagen, es ist jetzt aber trotzdem so.
Ja.
Ist das nicht verrückt?
Das ist wirklich ein bisschen dumm. Also ich würde es übrigens, also jetzt ich nicht, dass ich mir das wünschen würde, aber jetzt mal ganz ehrlich, Szenario ist, Friedrich Merz wird einfach nicht gewählt. In 2 Wochen muss er die einfache Mehrheit machen. Die kriegt er auch nicht. Und Frank-Walter Steinmeier, wo es wirklich wie so ein Vater, wirklich wie so ein nerviger Vater, der in die Schule fährt, weil irgendwie so eine Unterschrift abgegeben werden muss, die man nicht per Zettel irgendwo hinfangen, der kommt wie so ein Vater in den Bundestag gelaufen und sagt dann, mein Gott, jetzt ist gut hier, Friedrich Merz, Bundeskanzler, alle hören sich jetzt sofort auf zu streiten und jetzt ist gut jetzt. Das würde ich mir wünschen für Friedrich Merz Kanzlerantritt. Ja. Das wäre wirklich großartig.
Die AfD macht übrigens genau das, was übrigens auch die Linkspartei wahrscheinlich machen möchte, aber aus nachvollziehbaren Gründen nicht macht, und zwar zu Neuwahlen aufrufen. Das war ja immer so ein bisschen das, was wo man auch so ein bisschen drauf hoffen konnte, ne, dass es einfach keine Koalitionsbildung gibt und dass es zu Neuwahlen kommt und dass man irgendwie so eine jetzt bitte hört auf, mich einfach verrückt zu nennen, aber dass dann sowas wie eine progressive Bewegung in Deutschland realisiert, dass es mit dieser regressiven, fremdenfeindlichen Politik nicht weitergeht und man gesehen hat, dass es in dieser...
Und dann gibt es Rot-Rot-Grün.
Und ja, dann hättest du dann sowas in diese Richtung, ne? Also zumindest was sehr viel progressiveres als CDU. Ne? Und so mittlerweile wissen wir, wenn es Neuwahlen geben würde, stehen die Chancen ganz gut, dass wir AfD als stärkste Fraktion dann da hätten. Ne? Und dann und deswegen hält sich eben auch die Linkspartei derzeit nachvollziehbarerweise für mich zurück, da irgendwelche Neuwahlaufrufe zu machen. Das macht die AfD. Die stellt sich nämlich hin und sagt, ja, also das ist historisch, das ist eine Blamage. Das zeigt, dass nicht nur in der Bevölkerung keine Mehrheit existiert, sondern auch noch nicht mal im Parlament, noch nicht mal hier im Bundestag existiert eine Mehrheit für Sie, Herr Merz. Also eine Mehrheit, die ausreichend wäre. Und deswegen muss es Neuwahlen geben. Ja. Und da werden viele sagen, ja, da haben sie recht. Ja. Das ist eine komplette Katastrophe. Also eine gänzliche Katastrophe. Wir haben ja über den Koalitionsvertrag bereits gesprochen, ausreichend. Ich glaube, vor 3 Wochen haben wir da so eine Sondersendung sogar dazu gemacht, wo wir den einfach komplett durchgegangen sind.
Und ja, die großen Schwerpunkte, kann man sagen. Ja.
Und viel mehr war ja auch nicht drin. Und da, also dieser Koalitionsvertrag ist ja bereits eine Katastrophe. Dann die Richtigstellungen, die dann im Nachhinein verbal gegeben worden sind, sind eine Katastrophe auf diese Katastrophe obendrauf. Und auch die verteilten Ministerien sind wirklich, auch da haben wir eine Sondersendung. Ist wirklich schlimm. Es ist wirklich
die
schlimm.
Die Ministerien von der SPD sind aber okay. Also die sind ja gestern jetzt oder vorgestern bekannt gegeben worden, nachdem die SPD dann dafür gestimmt hat, war es am Freitag? Ich glaube ja. Nicht sicher. Oder nee, am Freitag war es nicht, am Donnerstag. Ich weiß nicht, am 30. Keine Ahnung, welcher Tag das war. Jetzt ist scheißegal, Digga. Und da ist dann die Ministerien sind bekannt gegeben worden, nachdem die gewählt haben. Und da muss ich sagen, das ist okay. Also das ist Bärbel Bass, Ministerin für Arbeit und Soziales zum Beispiel und so. Das ist viele Frauen tatsächlich auch, muss man sagen. Ja, CDU, da ist nicht mit zu rechnen gewesen. Da ist, das finde ich ganz okay. Zumindest einigermaßen erträglich. Ne?
Ja, es ist wieder sehr viel, wo man sagt, okay, mit welchen Kompetenzen gehen die da rein? Ne?
Ja.
Also die hatten...
Naja, die Kompetenzfrage stellt sich
dann immer. Ne? Aber
ja.
Wie gesagt, dazu weiß ich auch viel zu wenig, was man als Minister jetzt tatsächlich an Eigenleistung bringen muss. Ne? Also weiß ich auch
nicht. Ich glaube, das spielt gar keine große Rolle. Wichtig ist als Minister nur, dass du nicht von irgendeiner Energielobby oder so bezahlt wirst. Grüße gehen raus an die Frau Reichert. Also die
an literally Reiche, jeden, der Reiche. Bei der CDU ist. Aber das hast du bei der SPD nicht in dem Ausmaß. Ne? Nicht mit dieser wirklich intensiven öffentlichen Verstrickung. Und das ist schon stabiler. Du hast gesagt, so, die müssen halt da ein bisschen zumindest dafür sorgen, dass nicht nur alte weiße Männer in Ministerienposten sitzen. Deswegen sind das glaube ich 6 Frauen und 3 Männer, die von der SPD aufgestellt worden sind.
Korrekt.
Gibt dann so ein
Und keine Saskia Esken, Alter. Holy shit.
Nee.
Ich dachte, what the fuck?
Nee, die wollte ja nicht. Die hat ja direkt gesagt, will ich nicht. Die ist ja bei Olaf Scholz. Hat
sie?
Ja. Die ist bei Scholz gewesen. Die hat direkt gesagt, mit CDU mache ich nicht.
Okay, gut, das wusste ich nicht.
Die hat gesagt, nee, also da wenn Friedrich Merz als den Kanzler mache ich nicht mit. Genauso wie Olaf Scholz. Was übrigens ein Stück weit das zumindest Überbleibsel eines Rückgrats dann noch erkennen lassen.
Ja.
Also Überbleibsel, wirklich. Nicht viel, aber da ist auf jeden Fall noch sowas wie so ein Stückchen Rückgrat ist noch da. Wenn man sich dann hinstellt und sagt, nee, Alter, also es tut mir leid, aber da geht es halt dann auch am Ende des Tages um ein bisschen mehr als einfach nur einen Posten bekommen und regieren. Hier geht es zumindest noch ein Stück weit über so Grundsätze von individueller und ideologischer Überzeugung. Und das kann ich mit Merz nicht machen. Und deswegen bin ich raus. Und dann das.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es, du hast gesagt, historisch, ich weiß nicht, ob das so richtige Wort ist, vielleicht ist es das. Friedrich Merz ist einfach wirklich auch einfach, das ist einfach unglaublich. Nicht gewählt, trotzdem da irgendwie, ich hatte letztens so einen Crashout, Friedrich Merz Crashout, weil ich mir die ganze Zeit gefragt habe, wer zur Hölle hast dafür verantwortlich? Ich habe versucht, einen Verantwortlichen zu finden, aber den habe ich keinen gefunden und dann hatte ich so einen kleinen Crashout gehabt. Wie kann es sein? Warum sind wir in diesem Moment? Und ich habe mir den Zapfenstreich angeguckt. Hast du den Olaf Scholz Zapfenstreich geschaut?
Ich habe es durchgeskippt, ja. Übrigens, ich habe gelogen, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ich konnte mich einfach nur nicht dran erinnern. Helmut Kohl ist auch schon mal im ersten Wahlgang gescheitert. Also ist nicht.
Okay,
ist
gut,
nicht,
dann ist war nicht ich nicht komplett lost.
Ja, okay, nee, aber es gab schon mal. Ja.
Okay. Naja, dann ist das ist dann Grüße gehen raus an Herr Kohl. Also das ist
das war aber passiert. Eine Minderheitenregierung. Okay. Also das war
ein formeller Akt. Das
passiert dann. Also hier, ich lese gerade darüber, das war ein formeller Akt. Also man wusste, dass der keine absolute Mehrheit bekommen wird, weil die SPD-FDP-Mehrheit dagegen gestimmt hat. Und das war ein rein formeller Akt, weil vorher klar war, dass die Koalition aus SPD und FDP den bisherigen Kanzler Helmut Schmidt wiederwählen würde. Schmidt wurde dann im zweiten Wahlgang gewählt. Also Helmut Kohl wurde aufgestellt. Wurde dann nicht gewählt, also das erscheint ein absurdes Szenario gewesen zu sein.
Ja, ist es wirklich,
Es gab eine SPD-FDP-Mehrheit. Dennoch hat CDU-CSU Helmut Kohl als Kanzler zur Wahl gestellt. Kohl wurde nicht gewählt und danach wurde dann Helmut Schmidt gewählt. Also es war einfach
Aber das ist ja nochmal doch ein bisschen
anderes ein bisschen Szenario. Was anderes. Je mehr ich drüber lege, desto mehr ich lese, desto wird mir klar, es ist doch schon ziemlich historisch, was heute passiert ist.
Also in dem Szenario wahrscheinlich einmalig. Ich rechne jetzt felsenfest damit, für die Leute, die jetzt groß zelebrieren, ich meine, das ist eine Demütigung für Merz und ich bin für jede Demütigung für Merz zu haben, ganz ehrlich.
Ja, aber mehr ist es auch nicht, ne? Es ist halt nur eine.
Ich stelle mir danach immer vor, wie er mit hochrotem Kopf in irgendein Parteizimmer reinrennt und dann sagt, wie kann das sein? Und hyperventiliert und schreit und sich zum Affen macht. Und das begrüße ich. Das ist eine gute Sache. Immer wenn Friedrich Merz sich unwohl fühlt, wird irgendwo in Deutschland ein Gaskraftwerk aus. Und das ist eine gute Sache. Ne? Das ist eine gute Sache. Ja. Deswegen ist fies good man, dass Friedrich Merz nicht gewählt, aber er wird Kanzler werden. Also es wird langfristig nicht vom
Beitrag sein. Das heißt langfristig, innerhalb der nächsten 14 Tage wird richtig auf den Tisch schauen und dann werden auch nochmal die Lars Klingbeil wird nochmal ordentlich auf den Tisch schauen und wird sagen, Olaf, raff dich jetzt. Das kann nicht sein.
Olaf, hör auf, gegen Friedrich Merz zu stimmen.
Und der sitzt da, nein, ich wähle.
Nein. Also, nein, ich kann nicht.
Witzig
ich rutsche immer wieder ab.
Ein witziges Szenario wäre, wenn Lars Klingbeil sagt, Freunde, ich bitte euch, Und alle so, nee, Alter, Digga, ich hab gesagt ja. Ich hab für ja abgestimmt. Und alle sagen so, und dann stellt sich heraus, sind einfach CDUler. Stimmt. Einfach der Armin Laschet-Block.
Einfach ja. Armin Laschet-Flügel, der da konsequent, der auch immer feixend da sitzt, weißt du? Armin Laschet, wie als wenn er übers Ahrtal einen Witz hört. So, dann sitzt er da und lacht.
Der lachende antifaschistische Armin Laschet-Block innerhalb der CDU stimmt geschlossen gegen Bundeskanzler Friedrich Merz. Wäre auf jeden Fall eine Schlagzeile, die ich viben würde. Die wird auf jeden Fall fit gehen.
Ja, auf jeden Fall. Holy shit. Boah, was war noch? Also die AfD war rechtsextrem, das ist passiert. Ich will kurz referieren, weil ich weiß, dass die Leute diesen Podcast hören, um das als Hauptthema irgendwie zu identifizieren, was nicht das Hauptthema ist, aber ich will trotzdem mal ganz kurz darüber sprechen, weil wir im Vorgespräch darüber geredet haben und eigentlich ist das Fazit des Vorgesprächs ja auch, dass das irgendwie auch klar ist dann und was wir für Gespräche geführt haben und so weiter und so fort und die Konsequenzen daraus oder die Konsequenzen einfach daraus oder das Fazit daraus. Wir haben am Anfang über eine extrem komplizierte Situation und Entwicklung aus der Entwicklung des Gazastreifens heraus argumentiert, beziehungsweise wir haben darüber gesprochen, wie was wahrgenommen werden kann und so weiter und so fort, dass Influencer Dinge sagen und dass Influencer Dinge nicht sagen. Und eine Sache ist da, also du wirst da separat nochmal was zu sagen, also das will ich jetzt gar nicht wegnehmen, aber eine Sache, die mir hängen geblieben ist, ist die Tatsache, wie scheiß emotional das ist. Ne?
Ja, ja.
Und das ist doch erstmal, das ist etwas, das ich hier gerne aufgreifen würde, weil ich glaube, da habe ich auch ein paar Sachen zu erzählen. Die Frage, wie geht man mit dem Schrecken eines Genozides im Gazastreifen um? Also der Mord an der palästinensischen Bevölkerung, die bevorstehende, also jeder Tag ist der nächste schlimme Tag, das ist doch der schlimmste Tag vielleicht sogar darauf. Ist das israelische Parlament hat jetzt nochmal mehr Boden, eine neue Offensive angekündigt. Ja, nochmal, es geht jetzt nochmal richtig los und es ist eine totale Katastrophe. Und die Frage, die ich einfach stellen will, weil ich weiß, du hast damit zu kämpfen, so, ist, wie copt man? Also weil du schaffst es ja nicht, das zu lösen. So, das ist eins von diesen Problemen, wo du dich, so informiert du auch bist, du schaffst es nicht, einen Ansatz zu haben, der in irgendeiner Form eine Lösung für das Problem ist. Egal, was du tust, so aufgeklärt du bist, es bringt nichts. Ne? Man steht irgendwie sehenden Auges da, und guckt dabei zu und weiß nicht, was man tun soll. Und ich glaube, dass sich der ein oder andere dieses Gefühl tatsächlich sehr gut nachvollziehen kann. Ne?
Ich glaube, es ist auch viel überschneidendes Publikum, aber viele wissen also wirklich gar nicht, was los ist. Und wie gesagt, ich halte ja Transparenz immer für eine ziemlich wertvolle Eigenschaft von allem, was passiert. Gewisse Dinge bleiben halt immer auch so ein bisschen so komplett aus der Öffentlichkeit. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Jetzt ist es allerdings so, dass ich vor 3 Tagen, habe ich ein Video gesehen über den Nahostkonflikt mit einer ziemlich düsteren Konnotation, also in Richtung vollständige Eroberung des Gazastreifens, die jetzt dann kurz vor Absegnung ist, beziehungsweise sicher abgesegnet wird. Und das ist eigentlich nur so eine formale Geschichte, die dann auch einen Tag später bestätigt worden ist. Und das kombiniert eben mit weiteren Bildern, die da dann auch bedauerlicherweise gezeigt worden sind. Und mich persönlich trifft das auf eine Art, die ich gar nicht so beschreiben kann. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. So, ich hätte mir niemals in meinem Leben vorgestellt, dass ich Zeitzeuge eines Völkermords werde, der live und in Farbe übertragen wird. Und wenn das passiert, hätte ich mir niemals vorgestellt, dass Deutschland da in so einer Position steckt, wie sie steckt. Hätte ich nicht mitgerechnet. Und Ihr wisst, ich halte mich so seit 2 Jahren eigentlich komplett aus so Influencer-Content raus. Ich habe da Influencer jetzt nicht disrespektierlich gemeint, sondern einfach nur so von der Art und Weise der Content-Erstellung. Ne? Da ist halt viel Entertainment dabei und man ist unterschiedlich aufgeklärt. Ne? Und auch was den Nahen Osten angeht, und das wisst ihr, bin ich niemand, der jetzt direkt Influencer oder Kollegen anspricht und sagt, ey, du musst jetzt da was zu sagen. Ne? Wenn sich Leute hinstellen und sagen, hey, mir ist das Thema zu kompliziert oder ey, ich möchte da nicht drüber sprechen, dann ist das für mich alles in Ordnung. Ne? So, ich mag da eine andere Meinung haben, aber meine Meinung ist halt in vielen Bereichen anders und das kann, sollte und muss man dann auch einfach akzeptieren. Ich tue das. Jetzt ist es aber so, dass ein linker Dude, der in den letzten 1,5 Jahren komplett durch die Decke gegangen ist, Vincent, habe ich ein paar Sachen gesehen, die isoliert betrachtet für mich ein bisschen schwierig gewesen sind. Und ich habe mich dann in diesem Moment hinreißen lassen und das, da kann Vincent auch gar nichts dazu. Das ist in allererster Linie erstmal nicht Problem. Habe ich mich dazu hinreißen lassen, das dann öffentlich zu thematisieren und zu sagen, dass ich dieses Video nicht gucke. Und so habe ich es dann gesagt, ich wiederhole es einfach nur, ich die Befürchtung habe, dass da ein zionistisches Weltbild existiert und dass Zuschauer, die da hingeleitet werden, einen Völkermord verteidigen. Und völlig unabhängig, auf was ich das berufe, das spielt an der Stelle keine Rolle. Ich glaube, was das angeht, habe ich bei denen, die mich kennen, eigentlich genug Kompetenzen, damit das nicht aus dem Nichts kommt. Und wenn man das dann detailliert hintereinander auflistet und zeigt, dann malt das ein Bild, das dann auch nicht fair ist. Aber was ich habe, ist eben Stay. Und mit dem habe ich vorher drüber gesprochen. Und wir haben lange drüber gesprochen. Und ich habe ihm am Ende eine Frage gestellt, die für mich so ziemlich die wichtigste ist bei der Gesamteinordnung. Und zwar, ey Stay, du kennst Vincent. Ist er Zionist? Einfache Frage.
Meine Antwort ist, die verrate ich jetzt nicht.
Das ist wirklich
ich möchte meine Antwort nicht verraten.
Das ist wirklich dann heruntergebrochen, die einfache Frage, die ich dann vielleicht auch vorher hätte stellen sollen, was ich nicht gemacht habe, das Schere. Aber er hat mir versichert, dass es keinen Anlass dafür gibt, anzunehmen, dass er Zionist wäre und erst recht nicht, dass er einen Völkermord verteidigt. Das ist für ihn so klar wie eine Gemüsebrühe.
Wie das Wasser gesichert nass ist.
Genau. Und ich kenne Stay jetzt seit fucking 8 Jahren oder so. Und ich habe wirklich keinen Grund, ihm, was das angeht, nicht zu glauben. Und das ist der Grund, warum ist mir auch egal, was gesagt worden ist. Ist mir völlig egal. Ich krieg das auch eigentlich gar nicht so wirklich mit und werde es auch in Zukunft nicht mitbekommen, was da von anderen Leuten dann dazu gesagt wird. Mir ist wichtig, dass ich jetzt hier im Podcast mich ein Stück weit gerade mache und sage, ey, meine Verantwortung wäre es gewesen, weil als reichweitenstarker linker Influencer, dessen Wort gerade in der linken Szene und gerade links außen, gerade ganz links außen, die ja auch giftig werden. Ne? Links außen wird besonders giftig. Ne? Das wissen wir. Wäre es meine Verantwortung gewesen, als Agitator, als Content Creator, als jemand, dessen Worte Einfluss haben und zu Handlungen aufrufen, wäre es meine Verantwortung gewesen, entweder Vincent selbst mal zu fragen im Vorhinein oder den Umweg zu gehen über meinen Freund Stay, der mir da auch hätte was zu sagen können, mit Sicherheit. Und dann hätte ich das nicht sagen dürfen. Und deswegen, unabhängig von dem, was da jetzt von anderen Seiten kommt, wirklich, mir ist das egal, ich möchte das betonen, ich habe das auch nicht, gehört, mir ist das auch egal, hier geht es um mich, mir ist das wichtig, ich will da um Entschuldigung bitten, jemanden als Zionist und Völkermordsverteidiger zu labeln, wenn er sich in seiner Wahrnehmung so nicht sieht und es nicht ist, ist furchtbar zu hören, dass ich kenne das selbst, ich werde seit 1,5 Jahren als Nationalsozialist und Antisemit bezeichnet und von meiner Selbsteinordnung bin ich alles, aber kein Antisemit und auch erst recht kein Nationalsozialist. Das ist mir so fremd, wie mir irgendetwas fremd sein kann. Und ebenso schlimm muss es dann sein, wenn man hört von einem reichweitenstarken Dude mit Einfluss in der linken Szene, zu der man sich auch selbst zählt, als jemand, der in der Vergangenheit schon häufig genug herausgestochen hat, dass er verletzt ist dadurch, dass er von links häufiger angegriffen wird als von rechts. Und wenn dann sowas kommt und man so einen Vorwurf hört, dann hittet das hart. Und das hittet auch hart bei allen, die mit dieser Person befreundet sind. Und das hätte mir nicht passieren dürfen. Da muss ich meine Emotionen besser im Griff haben. Aber ich habe meine Emotionen, was das Thema angeht, oftmals nicht im Griff. Leider. Und das ist, geht vollständig auf meine Kappe. Ich kann da nur um Entschuldigung bitten, dass da, wie Stamey versichert hat, zu Unrecht diese Vorwürfe gemacht worden sind. Und das wird nicht wieder passieren. Und ich bitte auch, ich werde das auch bei mir in der Übertragung nochmal sagen, aber falls ihr euch so links außen zählt und zum Kern gehört und es jetzt als eure Pflicht und Verantwortung seht, weil ich das gesagt habe, da irgendwie dagegen zu agitieren, lasst es sein. Es gibt Menschen, die, das Thema ist für uns alle hart. Das ist, alle, die sich damit beschäftigen, haben Schwierigkeiten, damit umzugehen. Völlig nachvollziehbar. Das geht mir genauso, wie es euch geht. Es geht Stay genauso, wie es euch geht. Beschissener kann ein Thema nicht sein. Und da gibt es nun mal unterschiedliche Aufklärungsgrade. Es gibt unterschiedliche Perspektiven, von denen man das gezeigt bekommt. Es gibt unterschiedliche Kreise, in denen man unterwegs ist, die einem dann unterschiedliche Dinge mitteilen.
Ja.
Und für mich persönlich ist das Wichtigste, dass hinter der Person Vincent keine böswillige zionistische Absicht steckt. Da ist keine ideologische Vertiefung, wie Stamey versichert hat, dass er Agitator für ein Groß-Israel wäre. Oder Fan von Netanyahu.
Ist er nicht.
Oder etwaiges. Und wenn dann die Dinge, die bei mir für Unstimmigkeit gesorgt haben, kumuliert betrachtet, ein falsches Bild abgegeben haben, dann kann das auch einfach nur aus mangelnder Informationslage geschehen sein. Das hat Stay gesagt, er hat gesagt, ey, vielleicht ist da einfach die Aufklärung nicht da, wo sie bei dir ist. Und das musstest du am allerbesten verstehen, Karl, weil wie kann man, also du sagst immer wieder selbst, dass du nicht erwarten kannst, dass Leute so aufgeklärt sind wie wir. Oder so aufgeklärt wie du. Das ist nahezu unmöglich, weil ich den ganzen Tag Zeit habe dafür und ein riesiges Privileg genieße.
Oder nicht nur die Zeit hast, sondern auch die Zeit ausschließlich dafür aufwendest, weißt du? Das ist ja dann auch nochmal sowas.
Ja, und dann kann ich da auch nichts machen, außer da um Entschuldigung zu bitten. Und auf einer ganz persönlichen Ebene zu sagen, dass es gerade mir wahrscheinlich in dem Moment nicht hätte passieren können, weil ich sehr gut nachvollziehen kann, wie beschissen das ist, aus linken Kreisen attackiert zu werden und wie beschissen das ist, mit solchen Vorwürfen belagert zu werden, die in der Selbstwahrnehmung nicht zustimmen. Und das, ich weiß, dass da Schaden angerichtet worden ist, wo es Zeit benötigt, bis das dann wirklich verschwindet, weil Worte haben nun mal Gewicht und je gewichtiger die Person ist, desto gewichtiger sind dann die Folgen und ich bin hochgewichtig. es ist eigentlich nicht witzig. Also mir tut es wirklich leid, da diese Vorwürfe ungerechtfertigterweise gemacht zu haben, und von dem, was ich an Reaktionen mitbekommen habe, hat da auch schon Reflexion stattgefunden von Seiten Vincents, und deswegen ist es nur angemessen, dass auch ich reflektiere und handle, wie ich jetzt handle.
Ja. Oh, das war jetzt emotional, Alter. Holy shit, ich weiß gar nicht, warum mich das so gehittet hat gerade zwischenzeitlich. Damn. Aber das ist wahrscheinlich der Grund, also was, ich möchte einen Punkt in den Vordergrund rücken, weil ich denke, das ist das Wichtigste überhaupt. Wir haben hier alle so ein Learning, weißt du, wir haben hier alle diese, das geht vor allen Dingen an euch da draußen raus, wir haben hier alle so einen Lernprozess, dem wir permanent und unentwegt ausgesetzt sind, besonders in dieser Debatte. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung, und ich weiß das aus unserer Erfahrung besonders, ne, wir als Freunde einfach, haben diesen Lernprozess gleichzeitig gehabt, in unterschiedlicher Ausprägung. Es ist total verrückt. Ich weiß nicht, das ist ja halt irgendwie auch ein Privileg. Ne? Wir hatten das Privileg, das irgendwie zusammen zu lernen. Dinge zusammen zu lernen und unsere Positionierung zusammen irgendwie zu haben.
Fokus zu ändern einfach.
Ja, den Fokus zu verändern, die Positionierung irgendwie auch zu haben und dann das selbst sich einfach auch mit verändert, ne? Also, und glücklicherweise bildet sich das sogar in diesem Podcast ab, ne? Wenn du die erste Folge dieses Podcasts hörst und wenn du die Folge jetzt hörst, denkst du dir, was zur Hölle ist passiert? Ja. Aber das ist halt ein Prozess und ein Prozess, der unterstützt wurde und manchmal nicht unterstützt wurde und der mal leichter fiel und der mal schwerer fiel. Und ich denke, dass wir aus diesem Prozess heraus wissen, dass es doof ist, diesen da irgendwie Kontra für etwas zu bekommen, das, wo man noch nicht ist. Man ist einfach noch nicht da. Man hat einfach noch nicht den Punkt erreicht, dass man das rafft und das, oder dass man gewisse Dinge sieht, wie wir sie in dem Moment sehen oder wie du sie in dem Moment siehst. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, folgenden Ansatz dazu haben. Und das ist etwas, das jetzt hier auch praktiziert wird. Darum würde ich das jetzt einfach als Exemplarbeispiel nehmen. Sobald man erkennt, dass man im Großen und Ganzen in eine ähnliche Richtung läuft, ne, und das ist jetzt nicht gleich, und ich meine auch nicht, das heißt also nicht, dass alles gleich sein muss, sondern dass es eine ähnliche Richtung ist, sollte man vielleicht öfter mal den Benefit of a Doubt, also im Zweifel, den Zweifel stehen lassen und sagen, ey, okay, da steht ich jetzt nicht ganz so hin, aber es reicht nicht aus, um mir jetzt hier das Worst-Case-Szenario anzunehmen. Oder ein schlimmeres Szenario anzunehmen. Ja. Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, den du angesprochen hast. Und wir haben ja auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Das längste Vorgespräch, das Alman Habecker übrigens je geführt hat an der Stelle. Sonst haben wir sowas nicht ganz versprochen. Wir sind ganz spontan und unvorbereitet. Aber das ist so wichtig. Also ich finde es wirklich sehr, sehr wichtig. Und ich sage das auch bei allen anderen Menschen, die mit denen wir so partizipieren. So. Und das möchte ich grundsätzlich sagen. So, ey Leute, wenn wir grundsätzlich in dieselbe Richtung laufen, was unser Alignment angeht, was unsere Ausrichtung angeht, dann ist es okay, dass wir auch in gewissen Punkten differenzierte und unterschiedliche Betrachtungsweise haben. Und das ist kein Anlass dafür, sich gegenseitig an die Kehle zu springen und zu sagen, ey, wir sollten das tun. Wir wissen, Folgendes steht fest, der Feind steht rechts. Der Feind ist rechts. Das ist das, was die Priorität ist. Das ist das, was wir wissen, das. So, der nationalistische Gedankengang, der dann anfängt, Leute auseinanderzureißen, weil sie daherkommen und nicht daherkommen, das ist problematisch. Und wir wissen, und ich möchte mich solidarisieren mit allen Leuten, die das wissen. Und so sehr ich dann vielleicht auch unterschiedliche Betrachtungsweise und Nuancen und vielleicht auch andere, ganz andere Sachen sehe in gewissen Dingen, so sehr möchte ich doch, dass die Leute dann zusammenhalten und sich nicht in der Gruppe selbst zerfleischen. Weißt du? Wir haben genug, du hast vorhin gesagt, beispielsweise, wenn man das jetzt auf Deutschland beziehen würde, es gibt dann eine Prozentzahl, ich glaube, es ist 25% an Hochrechnungen, die offen rechtsextrem wählt. Das ist problematisch und da muss man gegen anstehen. Wir haben nicht noch die Zeit, bei uns selbst zu zerfleischen, weil wir uns da irgendwie in die Haare kriegen. So,
wichtig ist einfach, dass man in der Öffentlichkeit stehend eine Verantwortung hat hinter den Worten und dass man da einen anderen Anspruch haben sollte an Leute, die wirklich offensichtlich eher oder gesichert im gleichen Lager stehen.
Ja.
Mit menschenfreundlichen Zielen. Und dann ist als reichweitenstarker Agitator ist es da immer die kühlere und souveränere Entscheidung, einen privaten Diskurs zu suchen und da die Möglichkeiten auszuschöpfen und im Falle der Unsicherheit dann auch mal ruhig zu sein. Und das ist ja auch eigentlich unüblich, dass ich mich dazu sowas hinreißen lasse, weil ich ja gegen tatsächliche zionistische Influencer nichts mache. Also ich gehe da nicht drauf ein, weil es so ein Unsinn ist und so ein Quatsch ist, dass man das gar nicht plattformen möchte und das muss gar nicht erwähnt werden. Ne? Und dann ist es umso, vielleicht spricht da auch einfach, ich muss ja auch ehrlich sagen, bei mir war da auch einfach so dieses Unverständnis oder so eine gewisse Enttäuschung einfach, die ich persönlich hatte, weil ich eben auch das Bild hatte oder so diese Wunschvorstellung in mir habe, der Typ einfach ein komplett stabiler Atze ist. Ne? Also ich gucke den ja auch schon, seit er das erste YouTube-Video gemacht hat. Ne? Und dann ist es umso komischer gewesen für mich, da mit Dingen konfrontiert zu werden. Isoliert, ne? Das darf man nicht vergessen. Also es ist immer eine isolierte Betrachtung gewesen. Aber das plus, was davor passiert ist, plus die Gesamtsituation, plus eine dumme Ausrede, ich bin ein Mensch. Ich bin alles andere als fehlerfrei. Ja. Führte dann dazu, dass ich mich habe zu was hinreißen lassen und da sind dann halt die Konsequenzen für die betroffene Person sind dann mies. Gerade wenn man nicht so lange in diesem Influencer-Circle unterwegs ist und man dann aus Reihen, die man auf den ersten Blick jetzt eher zu seinen eigenen Leuten zählen würde, ne, so Linke, wenn da dann so ein heftiger Backlash kommt, weil ein anderer linker Atze was gesagt hat, dann hätet das schon hart und da hätte ich kühler sein müssen.
Ja, ja. Zumal das halt auch immer extremer kommt über so stille Postsachen, weißt du? Das ist dann,
ja.
wir haben ja diese riesigen Communities und da wird immer mal was anders gesagt, als es ursprünglich gesagt wurde und dann ist es noch mal schlimmer und dann ist die Masse an Leuten auch noch da und ich sag ganz ehrlich, Alter, das ist ja dann auch noch ein Faktor und ich find's nicht schlimm. Ich finde, es wäre viel schlimmer, wenn man das jetzt hier einfach so stehen lassen würde. Das wäre schlimm. Aber ich finde, das hier ist vollkommen fein. So, ich finde nicht, dass das auch irgendwie, also ich bin, mir geht es nur darum, da irgendwie auch, also komisch, ne? Ich halbe Unge hier, ne? Hier geht es auch irgendwie um Harmoniebedürftigkeit. Ich will in der Gruppe von Leuten, mit denen ich unterwegs bin, ne, mit dir, mit Vincent, ne, mit Drakon, auch mit Hakon und so, ich will da jetzt per se nicht, dass alle sich gegenseitig an die Gurgel springen, ja, ja, und sagen, hier, so und so sieht's aus. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass man klar weiß, okay, das gibt Nuancen und es gibt Unterschiede und es gibt das. Aber per se, all good guys.
Die Unterschiede in linker Betrachtung sind ja sowieso komplett egal.
Ja,
es ist ja,
ja
die, genau, größte Zeitverschwendung, die du derzeit, ja, ja, irgendwie aufbringen kannst, dass du dich jetzt darüber aufregst, ob jemand gezielt klassenbewusst kämpft oder ob er sich auf progressiv reformistische Ansätze konzentriert. Das sind ja beides Bereiche mit Daseinsberechtigung und sich darauf zu konzentrieren und stumm zu machen und einer anderen Person zu sagen, mach das besser, weil mach es bitte so wie ich, ist ja Unsinn. Wir sollten ja als linke Gesamtbewegung froh sein, dass unterschiedliche Winkel angegriffen werden. So, weil die ja am Ende des Tages zumindest die gleiche menschenfreundliche Agenda verfolgen. Und das ist ja etwas Gutes. Ne?
Ja,
es ist voll. Der Kampf geht ja, wie gesagt, gegen regressives Denken, gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen Queerfeindlichkeit, gegen Antisemitismus, gegen Menschenfeindlichkeit im großen Stil. Das sind alles die Punkte, die man attackieren sollte. Und sich da auf Details und Nuancen zu versteifen, ist Unsinn. Natürlich fällt an der, ich Freunde, ich krieg das natürlich auch mit, ne? Natürlich kriegt man mit, wenn andere Leute über dieses stille Postverfahren, kriegt man das meistens mit, irgendwas gesagt haben, es juckt mich normalerweise überhaupt gar nicht, weil ich mir ja über diese Dynamiken bewusst bin. Wir machen das hier lang genug, weißt du?
Ja,
liest du was im Chat und dann hittet da irgendeine Synapse in der Birne und dann sagst du was.
Außerdem haben wir das Exemplarbeispiel, hast du schon gehört, was der gesagt hat? Hast du schon gehört, was Karl gesagt
hat? Das ging hier ein Jahr lang so, weißt du? Vor 3 Jahren oder so war das. Da ging ein Jahr lang, haben wir uns vor jeder Podcast-Aufnahme getroffen und gesagt, ey, guck mal, was war denn da wieder? Bis wir dann realisiert haben, ey, das tut halt echt nicht gut, wenn wir so auf diese stille Post-Dinger immer wieder live reagieren, weil dann
stachelt. Wir wissen es halt am besten an der Stelle, ja.
Und dann muss man bedauerlicherweise die Souveränität in sich haben und sich eingestehen, ey, guck mal, selbst wenn das passiert ist, so wie du das sagst, ist das kein Gesamtbild. Das ist dann eine Momentaufnahme und die mag emotional gewesen sein und das versteht man. Gerade in diesem ungeschnittenen Live-Kontext ist das ist das etwas, das nun mal passiert und dann sagt jemand etwas, das er wahrscheinlich in einem Gespräch man-to-man nicht so gesagt hätte. Und das ist auch in Ordnung. Und man kann sich auch uneinig sein in Fragen. Man kann sich uneinig sein, man kann unterschiedlicher Ansicht sein und man kann das dann ausdiskutieren. Aber es ist kein Anlass, sich gegenseitig an die Gurgel zu springen. Und
ja.
Die Ambition hatte ich auch vorgestern oder vorvorgestern nicht. Das war nie meine Ambition, dass irgendjemand anderem an die Gurgel springt. Dass das trotzdem passiert, hätte mir klar sein müssen.
Ja, shit happens. Munterwischen weitermachen.
Ne? Ja, das an der Stelle mir auch sagen, ist für mich leicht gesagt. Ne? Also für mich ist leicht gesagt, weil meine Konsequenzen da quasi gar nicht da sind. So,
ich glaube, das ist in Ordnung. Also ich glaube, das ist in Ordnung.
Was du meinst. Aber an der Stelle einfach Schere, musst du um Entschuldigung bitten. Die Initial Response haben ja gezeigt, dass da eine Selbstreflexion auch stattgefunden hat. Und diese Selbstreflexion hätte auch auf andere Art und Weise herbeigeführt werden können. Und dass es das Bedauerliche ist, dass es so passiert ist und das hätte so nicht passieren müssen und sollen.
Ja. All good. All good. Ich denke, man kann das löst sich in Wohlgefallen auf. Da geht es auch so ein bisschen um die Tatsache, dass man überhaupt sowas sagt oder sich da mit auseinandersetzt. Und das ist dann gut. Und
ist doch immer so wie in diesen Influencer-Dingern so. Das löst sich auf, wenn man es nicht behandelt. Ne? Also wenn du permanent und ständig deine Inhalte auf diese zwischenmenschlichen Interaktionen von Influencern beziehst, also wenn du dich hinstellst und sagst, der hat das gesagt und jetzt sage ich das über den und bis dann der wieder was über mich sagt, das ist gut für den Content, das ist gut für die Zahlen, aber das sorgt dann eben dafür, dass sowas hochgekocht wird und wir am Ende des Tages dann in so einer weirden Situation sind, wo
keiner mehr weiß, worum es original ging tatsächlich.
Und potenziell Skyline-TV dazukommt. Das wirklich.
Ja, und oh Gott.
Muss man, die Entscheidung muss man selber treffen, ob man das machen möchte. Und ich denke, dass gerade du und auch ich begriffen haben, dass es sehr viel produktiver ist und auch einfacher für uns, wenn wir uns um reale Probleme kümmern und die anhand von realen Thematiken behandeln und auf diesen ganzen Influencer-Quatsch nur relativ wenig Fokus legen. Wenn überhaupt.
Ja. Das ist, das ist vollkommen wahr. Es ist vollkommen wahr. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber ich glaube, wir haben eh schon so viel geschnaggert und heute allgemein.
Und wir können froh sein, dass mein PC nicht wieder geblueskinned ist in der Aufnahme.
Ja, das können wir auch sagen. Ne? Ich habe schon überlegt, ob wir jetzt eine Folge machen, die so lange ist, bis dein PC bluescreened. Aber vielleicht läuft
das
da jetzt
kann,
auch,
das,
weil du dein
Handy
nicht angeschlossen hast.
Das kann Stunden dauern, bedauerlicherweise. Es kann gut gehen, aber es kann auch Stunden dauern. Und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, dafür bin ich ein bisschen zu müde.
Ja, das ist zu Recht. Besonders, weil du ja bis 6:30 Uhr mit
mir Ich habe zwei Stunden oder so geschlafen, weil der Schwiegerdrache hier ist.
Ich habe im Hintergrund schon das Besteck klirren hören. Es gibt Kartoffeln.
Ja, die Urlaubsbeschäftigung der sehr, wirklich sehr geliebten Schwiegermutter, also ich sage nicht mal Schwiegermutter, ne, das sagt Mutti, ist Schränke sauber machen. Küchenschränke ausräumen, sauber schrubben und wieder einräumen.
Toll. Irgendwer muss es ja mal machen.
Ich verstehe es nicht.
Ja, das ist halt, keine Ahnung, das ist,
Weißt du, was der erste Satz gewesen ist? Ungelogen, der erste Satz, der reingekommen ist, nach dem Hallo? Habt ihr eine Strumpfhose und Walnüsse? Und ich war überfordert und dachte mir, egal was ich jetzt antworte, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du damit vorhast. Also werden wir das irgendwie ermöglichen? Und dann wurden Walnüsse, ist natürlich komplett auch östsozialisiert, DDR, wir machen das selber. Und dann wurden Walnüsse in die Strumpfhose reingepackt und damit wurde dann der Holztisch bearbeitet. Weil das freigesetzte Walnussöl in Kombination mit der schmürgelnden Wirkung der Walnuss selbst für eine Versiegelung der Holzarmatur sorgt. Ich hab dann als Westdeutscher gesagt, du weißt, dass es dafür ein Produkt gibt, das man kaufen kann. Dass das, und die DDR-Antwort war, ja, das müssten, das ist ja klar, dass das wieder kaufen will, sondern man kann es auch selber machen, ganz einfach mit ein paar Walnüssen in einer Strumpfhose.
In einer Strumpfhose.
Ja. Spricht sie sechselt übrigens nicht, aber es ist witziger, wenn ich sechsel.
Oh Gott.
Ende des Tages, große. I love DDR-sozialisierte Menschen.
Ja. Die machen wir auch selber. Hast du ein Strumpfband und eine Schere, dann reparierst du deinen neuen
Strumpfband.
Dein
genau. Ein Strumpfband.
Strumpfband ohne Schere. Und dann mache ich den Keilriemen wieder sauber. Ja? Na klar. Ich würde sagen, damit belassen wir es.
Ja.
Ich finde, die Folge hat den Namen, die Folge hat einen Namen verdient, nämlich Steht zusammen. So heißt die Folge. Steht zusammen. Und das ist auch wichtig. Das ist mir wichtig. Und ich danke dir für deine Zeit, Karl. Ich danke dir für den Mehrwert, den wir jetzt hier alle rausziehen konnten.
Thank you.
Und wir danken euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei zum besten und größten weltweiten, nicht transfeindlichen Wrestling-Podcast Alman Arabica. Und wir sehen uns bis dahin. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.